Liebeserklärung an das Ego. Eine Reise vom zwanghaften Katastrophenmanagement zur Leichtigkeit des Seins. Zum Weinen, Lachen und Erwachen. Wir schlagen unsere neue Schöpfungsgeschichte irgendwo in der Mitte auf und greifen uns ein Kapitel heraus. Eigentlich ist es eines der letzten Kapitel, jenes nämlich, auf das alles, was sich in den Weltzeitaltern ereignet und entwickelt hatte, von Beginn an hinauslief. Hinauslaufen musste, so unweigerlich dies im Rückblick auf unsere lange Schöpfungsgeschichte erscheint, so unwahrscheinlich erschien es am Anfang. In einer Zeit, als Gott gerade die Nase vom ewigen Sein gestrichen voll hatte. Als er mit dem ersten tiefen Atemzug seinen Willen ins Universum hinausschleuderte, die Absicht, mal etwas ganz Neues zu machen. Zu einer Zeit, als es weder Sonne noch Mond gab, keine Galaxien und Planeten, keine Strukturen und Mechanismen, kein Leben, keine Regeln, keine Gesetze. Selbst Gott hatte damals noch keinen blassen Schimmer, was dies alles ist. Nun, er würde es erschaffen. Eines Tages. Aber dieser lag damals noch in weiter Zukunft. Zu einer Zeit, als noch keiner eine Vorstellung davon hatte, was das Wort Ego einstmals bedeuten würde. Einfach, weil es noch niemanden gab. Zu einer Zeit, als sich der Herzliebesfunke und der unbeugsame Wille Gottes aufmachten, eine Schöpfung zu erschaffen. So leidenschaftlich und liebevoll, so ungezügelt und in hemmungsloser Hingabe diese Schöpfung einst begann, so fertig ist sie heute. Fertig, so wie das Ego es versteht. Keuch. Krass. Mist. Shit. Wahrlich, so wenig Gott sich selbst damals vorstellen konnte, wer er ist, schließlich wollte er es ja erst erfahren, so wenig erkennt er sich heute wieder. Krass. Machen wir uns also auf, ihn zu wecken und an sich selbst zu erinnern. Und auch uns. Beginnen wir also mitten in der Geschichte mit besagtem Kapitel. Nun war es nicht mehr zu umgehen, dass Liebe und Weisheit, die dem Herzen und Willen Gottes entsprungen waren, zunächst zu ungleichen Partnern wurden und später zu erklärten Gegnern. Die letzte Spaltung teilte eure Herzen und schleuderte die Weisheit nach oben in den Kopf und die Liebe nach unten in den Bauch. Hier wurden sie zu Niederlassungen der großen göttlichen Liebe und Weisheit, zu den Nebenschöpfungszentren Spirit und Sexus. Ihr nennt sie heute Zirbeldrüse und Keimdrüsen. Spirit blieb dem Himmel zugewandt und übernahm den Willen Gottes und die allumfassende Weisheit in seinen Verantwortungsbereich. Sexus war dem stofflichen Planeten näher und hütete hier die Liebe Gottes und das ewig wiederkehrende Leben. Der eine begann nun, nur zu wissen und sich um die Weisheit zu kümmern. Der andere begann nur zu fühlen und sich um das Leben zu sorgen. Und sie tauschten sich immer weniger aus. Jeder beharrte darauf, dass seines das Wichtigste sei. Hauptsache Wissen, sagte Spirit mit wichtiger Miene. Nur so kommen wir weiter.
Hauptsache fühlen, antwortete Sexus keck. Nur so erkennen wir den Weg.
Und so wussten und fühlten sie viele Zeitalter vor sich hin und entfernten sich damit immer mehr voneinander. In dieser Kreuzigung eurer Herzen
da der große Geist zurückblieb, zurückbleiben musste, trat ein anderer Geist an seine Stelle. Es wurde ein sagenhaftes, legendäres Wesen geboren. Nun, zugegeben, im Nachhinein liegt die Vermutung nahe, dass der große Geist in Wirklichkeit gar nicht zurückgeblieben war, sondern sich nur ein wenig hinter den Kulissen der Schöpfung verhüllt hat, um sodann die Lebensbühne wieder zu betreten. Immerhin, zurück kam er als kleiner Geist und unbezwingbarer Feldherr, der die Regimenter des Denkens und Fühlens, die selbst aus den Spaltungen von Spirit und Sexus noch hervorgehen würden, in den Schlachten kommender Zeitalter führen würde. Wahrlich, die Kreuzzüge eurer gespaltenen Gedanken und Gefühle erhoben sich in euren Körpern und zerrissen sie, bevor sie die äußere Welt quälten. Der Weg des kleinen Geistes durch die Jahrtausende. Der kleine Geist selbst wurde von einem gespaltenen Herzen und einer zerrissenen Ganzheit geboren. Daher war er von Beginn an zu nichts anderem fähig, als selbst zu spalten und schließlich zu zerreißen. Mit der Zeit, durch die Jahrtausende hindurch und ganz besonders in den dunklen Zeitaltern der Seelenwinter, machte er eure Körper zu immer größeren Feldern für Angriff und Abwehr, für Herausforderung und Widerstand, zu Arenas der Helden und Spielfeldern der Narren, zu Palästen der Würdigen und Pfuhlen der Würdelosen und Unwürdigen. Jahrtausende lang stieg der kleine Geist herab, aus den Reichen der strahlenden Liebe und des unfehlbaren Willen Gottes. Hinab in die unbekannten Räume, in eine unbekannte Zukunft, vollkommen auf sich selbst gestellt. Vollkommen auf sich selbst gestellt, Gott war längst nicht mehr erreichbar, erschuf er Begegnungen mit Engeln und Teufeln, schloss Pakte mit lichtvollen Meistern und tyrannischen Dämonen, öffnete düstere Szenarien, Höllen und Nebenhöllen, Gruften und Grabkammern, in denen er jene Gefühle und Gedanken einkerkerte, die er nie zu äußern wagte. Mysterienkammern hat er in euren Körpern erschaffen, in denen der Staub, zu dem seine damaligen Gebeine zerfielen, heute noch liegt. Wo heute noch die Angst und das Entsetzen vieler vergangener Leben zittern. Er hat astrale Zonen erschaffen, Raumfalten und Zeitschleifen, graue Warteräume, in denen er oftmals lange nach dem Ableben seiner Körper weilte. Und nicht nur menschliche Räume, sondern auch solche der Tiere, der Reptilien, Insekten und Affen. Gruselkabinette, in denen er tiefste Trost und Aussichtslosigkeit erfuhr, Gottverlorenheit. Er durchwanderte Länder, wo Asche und Staub das Leben begruben und die Luft nach giftigen Gasen roch, in denen die Sonne nie aufging, und verleibte sich diese Erinnerung in Unterleib und Gedärmen ein. Er baute Waffenschmieden, wo Menschen mit Dämonen gekreuzt zu kämpfenden Ungeheuern wurden, zu fremdgesteuerten Gedanken, die jegliche Herzgefühle töten. Ja, er kannte auch das Land der Kinder und Narren, wo Frieden und Einfältigkeit und pure Lebensfreude herrschen, wo den ganzen Tag gegessen, getrunken und gefeiert und jede Veränderung standhaft ignoriert wurde. Heute noch wünscht der Magen seiner Kindheit, niemals erwachsen zu werden. Und manchmal betrat er sogar das verklärte Land der weisen Frauen und Männer, wo die Herren des Lichtes wohnt, wo ihr Auge voller Weisheit durch Raum und Zeiten blickt. Ja, bei dieser Erinnerung muss er jedes Mal ein wenig seufzen und Tränen aus dem Augenwinkel wischen. Tief in seinem Herzen hat er diese Erinnerung bewahrt. Doch der größte Teil seiner Schöpfungswege durchstreifte düstere Wälder, in denen zornige alte Bäume jene Menschen töteten, die ihnen zu nahe kamen. Nebelgebirge, wo vor Jahrtausenden verfluchte Eidbrecher als verbannte Krieger weder tot noch lebendig die Zeit überdauern. Die dunklen Minen tief im Gestein der Erde, wo die Zwerge nach Silber schürften und dabei Dämonen uralter Zeiten weckten und das verzehrende Feuer alter Schattenreiche neu entfachten. Und schließlich die Sümpfe jener Seelen, die in alten Schlachten starben und noch Jahrtausende später verirrte Wanderer ins nasse Grab zogen. Vergiss es. Heute will er all das nicht mehr anschauen. Doch es verfolgt ihn, ist und bleibt Teil seiner Realität, seines Weges, seiner selbst. Sein kleines Geistbewusstsein hat sich in alle Räume und Zeiten zersplittert. In schwachen Minuten hat er sich oft gefragt, ob seine inneren Bilder und Fantasien wohl Einbildung seien, woher seine sehnlichen Träume und die bedrückenden Albträume kommen. Niemals käme er darauf, dass alles dies seine eigenen Erinnerungen sind. Ja, er hat auch ein paar angenehme Erinnerungen. Die lässt er gern und oft wieder aufsteigen, wiederkäut sie jahrzehntelang. In ihnen schwelgt er und sie lässt er niemals frei. Doch die unangenehmen Erinnerungen, und das sind die weitaus meisten, verdrängt er standhaft. Also stecken sie in ihm fest und verstopfen die Membranen, jene ätherischen Schleier, die einst durch Liebe und lichtvolle Gefühle und Gedanken entstanden waren. Angst und Aggressionen hatten sie im Laufe der Zeitalter so eng und spröde gemacht, dass sie seinen inneren Lebensraum vom Äußeren trennten. Nichts floss mehr durch ihn, nichts floss mehr in ihm. Verschleierung und Fremdbewusstsein. Doch der kleine Geist war in all den Zeitaltern nicht allein. Neben ihm gab es noch viele andere kleine Geister, die wohl auch alle, wie er, aus gespaltenen Herzen und einer zerrissenen Ganzheit geboren waren. Und sie haben miteinander gespielt, immer wieder die Rollen getauscht und dabei Kräfte gesammelt, die niemals ihre eigenen waren. Fremde Kräfte, die ihre eigene Einzigartigkeit über viele Jahrtausende unterdrückten und verschleierten. Und jede einzelne dieser Kräfte, jeden einzelnen dieser Schleier, haben sie an das Herz der anderen gebunden, unauflöslich für eine lange Zeit. Sie hielten sich gegenseitig mit diesen Kräften und Schleiern fest, banden sich, bildeten Banden und erlaubten sich keine große Entfernung voneinander. Wie der eine war, so musste der andere sein. Es waren gleichmachende Kräfte, Eigenarten einzelner Persönlichkeiten, die wie Kopien und Vervielfältigungen von allen anderen übernommen wurden, bei ihnen aber in der negativen Form zum Ausdruck kamen, als Schatten in Erscheinung traten. Und so gab es immer jene, die führten, und jene, die im Schatten hinterher trabten. Alles dies bewirkte über Jahrtausende, dass ihr euch umeinander sorgtet und drehtet, dass ihr Sehnsucht und Abwehr, Liebe und Hass entwickeln konntet. Unbewusst versuchtet ihr immer wieder, euch voneinander zu befreien, die anderen gehen zu lassen, selbst die eigenen Wege zu suchen. Und doch habt ihr bis zum Ende der Zeit gewaltige Netze von Trägheit und Bewegungslosigkeit gesponnen. Emotionale Fesseln, Druckmittel und Gefängnisse. Die Regungen des einen übertrugen sich auf die Stimmung der anderen, lösten Reaktionen, Affekte und neue Verflechtungen aus. So liebten und hassten sie einander, leidenschaftlich durch die Jahrtausende hindurch, und verloren ihre Lebenskraft. Und am Ende waren sie weder zu wahrhaftigem Hass noch zu wahrer Liebe fähig. So hüllte sich der kleine Geist in die Schleier der Jahrtausende, verband sich mit unendlich vielen anderen kleinen Geistern und kreierte in jeder neuen Begegnung weitere Prägungen, Schleier und Fesseln, Versprechen, Gelübde und Schwüre, Banne, Stempel, Stigmata und Siegel. Er hat Millionen fremder Bewusstseinsformen von anderen kleinen Geistern auf sich genommen. Bewusstseinsteile, die bei ihren Eigentümern Göttlichkeit sind und bei ihm zum Gegenteil davon wurden, einfach weil sie nicht zu ihm gehörten, weil er seine eigene Göttlichkeit ignorierte. So hat er sich bis tief in sein Denken, Fühlen und Wahrnehmen hinein unentwegt geteilt und verbunden, zersplittert und verschmolzen, zerrissen und verfilzt. Qual und Quälgeist. Kein Wunder, dass der kleine Geist bis heute zu einem großen Quälgeist wurde, dass er gleichzeitig aber auch sehr müde und sehr erschöpft ist. Doch noch gibt er nicht auf. Denn allein dieses Leben hat ihm doch wieder gezeigt, dass er unverzichtbar ist. Selbst am Ende der Zeit, da eure Körper zu Sammelbecken von Krankheiten, Kämpfen, Kriegen und Toden geworden sind, ließ er euch nicht in Ruhe, ließ euch keine Möglichkeit, neue Wege zu suchen. Er musste alles unter Kontrolle behalten. Und an dieses Gefasel von Licht und Liebe kann er sowieso nicht glauben. Wie sollte er auch? Schließlich hat er kaum anderes kennengelernt als das Gegenteil davon. Angst und Schmerz und Verlust. Und um diese grausamen Kräfte von euch fernzuhalten, um euch zu schützen, hat euer Ego aus eurem Körper eine Festung gemacht. Zwar gibt es zwei weite Tore zum Himmel und zur Erde, doch die hält das Ego sorgsam und mit aller Kraft verschlossen. Am mentalen Tor der Weisheit im Kopf kontrolliert er hart und verbissen alles, was von oben zu euch hereinfließen will. Am emotionalen Tor der Liebe im Beckenboden kontrolliert er aggressiv und ängstlich alles, was von unten in euch aufsteigen will. So hielt euer kleiner Hausmeister das Körperhaus jahrhundertelang verschlossen, bis fast alles darin gestorben und verrottet war. An dieser Stelle ist eine Hommage an euer Ego angemessen. Euer Ego ist lange Zeit euer wichtigster Freund gewesen, hat euch durch die frühen Jahre geführt, hat euch geholfen, eure kindliche Persönlichkeit zu entwickeln und zu verteidigen, euer körperliches Wachstum auf eure Weise zu vollziehen. Es hat euch geholfen, euren eigenen Willen zu erkennen und eure inneren Kräfte draußen auszuprobieren. Es hat euch gelehrt, zu unterscheiden zwischen dem, was euch Spaß macht, und dem, was euch Schmerzen bereitet. Euer kleiner Geist hat eure Körper verwurzelt und damit eurer Seele und dem großen Geist geholfen, auf Erden anzukommen. Dafür musste er im Laufe eurer Kindheit und Jugend immer wieder wichtige Entscheidungen treffen. Sich gegen andere Egos durchsetzen und dabei oftmals facettenreiche Tricks anwenden. Erfindungsreich, wie er nun einmal ist, hat er dabei alle Mittel seiner langen Erfahrungen und Schöpfungswege instinktsicher erkannt und verwendet. Auf diese Weise hat das Ego eure Persönlichkeit in ihrem gesamten göttlichen Spektrum herangebildet und verankert. Ist das kein Grund zur Dankbarkeit? Die Phase eurer körperlich-seelischen Versorgung durch die Eltern endete mit eurem 14. Lebensjahr. Die Führung durch euer Ego sollte mit 30 Jahren abgeschlossen sein, wenn euer eigenes Denken und Fühlen in ein Gleichgewicht gelangt sind, sich mit dem Geist verbunden haben und dadurch ein grundlegendes Vertrauen in das eigene Leben entstanden ist. Dann hat sich die Herzkraft entwickelt und der große Geist kann in eure Körper einziehen. Dann kann sich der kleine Geist zurückziehen und dem großen Bruder die Führung übergeben, selbst erwachsen werden. Und so wächst der Kleine über sich hinaus, verschmilzt mit dem Großen und ihr erwacht. Habt ihr als Kinder in allen euren Bedürfnissen Unterstützung, Respekt und Liebe erfahren, dann ist das Ego wahrhaftig zufrieden und erfüllt und zieht sich von selbst zurück. In diesem letzten Rückzug liegt die Weisheit des Egos und es wäre der einfachste Weg, ein ganz natürlicher Vorgang. Positives und negatives Katastrophenmanagement. Doch wer von euch hat schon so etwas erlebt? Die meisten Menschen haben während ihrer Kindheit und Jugend unter dem beständigen Mangel an Liebe und Unterstützung gelitten. Was sonst wäre auch zu erwarten gewesen nach dunklen Zeitaltern der Inquisition, Fremdherrschaft und Kriege? Die kindlichen Bedürfnisse eurer Eltern wurden missachtet, also wurdet auch ihr nicht ernst genommen und fremdbestimmt. Viele von euch wurden sogar geschlagen und misshandelt. Und in allen Fällen musste das kindliche Ego Auswege suchen, um der seelischen Qual zu entkommen, Kompromisse für das innere Überleben ausfindig machen und tröstende Illusionen in die eigene Persönlichkeit integrieren. Es hat jahrzehntelang Orientierung gesucht und sie innen erfunden, wenn außen keine herrschte. Euer Ego-Kind hat also frühzeitig die erwachsene Rolle des Versorgers und Beschützers für eure Körper und eure Seelen übernommen. Daher hat es erfahren, dass seine Aufgabe überlebenswichtig ist. Warum also sollte es sie jetzt aufgeben? Nach wie vor fühlt es sich unverzichtbar für unser Wohl und erkennt nicht, dass seine eingeschränkte Sicht und sein kindliches Katastrophenmanagement den Anforderungen an euer erwachsenes Leben nicht mehr gerecht werden können. Stattdessen mischt er sich in die Angelegenheiten des großen Geistes ein, der nun in eurem Körper wohnen und herrschen will. Das Ego versperrt dem Geist den Zugang, verschließt das Tor, stellt sich dumm und dirigiert euch mit den alten emotionalen Mitteln weiter, obwohl ihr längst andere Möglichkeiten habt. Wenn eure Seele ihren Neigungen nachgehen und bedingungslos leben will, wenn der hohe Geist seiner Weisheit entsprechend handeln will, dann wittert das Ego Misslingen, Verlust und Katastrophen und wirft sich dazwischen. Das hat nie funktioniert, also kann es auch jetzt nicht gut gehen. Mit der Zeit wurde das Ego für Körper, Seele und Geist zum großen Quälgeist. Je nach Augenblick, Mentalität und Charakter spielt es sich mit Wichtigtuerei, Vernunftgebaren oder Argumentationsgefechten auf, mit Diskussions-, Kritik- und Kontrollsucht, mit dem Drängen zu oder dem Aufschieben von Entscheidungen. Seine erste Priorität lautet, vorsorglich erst einmal alles Neue abzulehnen und zu bekämpfen. Das ist ebenso wirkungsvoll wie Risikokalkulation und Katastrophendenken und die ultimative Warnung vor dem Verlust der Eigenständigkeit und der überlebenswichtigen Kontrolle. Gefühle sind dummes Zeug. Intuition ist Einbildung und Fantasie. Denk nach, bleib auf dem Teppich. Doch gerade das Nachdenken ist das Letzte, was euer Ego täte. Denn trotz allem ist es in all den Jahrtausenden doch ein emotionales Kind geblieben. So neigt es durchaus, natürlich nur in bester Absicht, zur Erpressung. Wenn du das tust, glaubst, denkst oder willst, dann kann ich für deine Sicherheit nicht mehr garantieren. Auch Formen vernunftsgequälter Verzweiflung über so viel Blauäugigkeit inszeniert der kleine Geist, der eurer höheren Macht zunehmend hoffnungslos gegenübersteht. Das weiß er wohl, und dennoch kämpft er bis zum letzten Atemzug. Einfach aufgeben tut er nicht, denn schließlich ist er doch, sagt er und stemmt die Fäuste in die Hüften, das Ebenbild Gottes, und der gibt doch schließlich auch nicht auf, oder? Ganz uneinsichtig ist er der Meinung, es gäbe keinen Gott neben ihm, der für die Verbesserung der Lebenssituation sorgen könnte. Notfalls rät er euch, einfach gar nichts zu tun, weil es ohnehin keinen Sinn hat. Einfach den Kopf einzuziehen, bis alles vorbei ist. Einfach auszusitzen, bis der andere endlich geht. Oder einfach den Weg zurückzugehen, in die sicheren Gefilde von früher. Doch ist das wirklich einfach? Waren Sie wirklich sicher? Hin und wieder zurück. Die Geschichte vom großen und kleinen Geist, von Gott und vom Ego ist ein Mysterium der Umkehr. Am Beginn des Lebens ist das Ego der größte Förderer eurer körperlich-seelischen Entwicklung. Am Ende ist er der größte Widersacher eurer seelisch-geistigen Vollendung. Ein winziger Despot, der alles im Griff hat. Sorgte es in eurer Kindheit für das Überleben der Seele, so ist er anschließend ihr größter Unterdrücker. Euer Ego-Geist kann dies nicht wissen. Er kennt sich selbst nicht. Sein Horizont ist zu schmal. Er sieht einfach nur die unermesslich vielen Probleme und Gefahren, die sich aus Glauben und Vertrauen ergeben könnten. So hat er es in all den Jahrtausenden erfahren. Nein, er geht kein Risiko mehr ein und dirigiert euch lieber mit seinem beschränkten kindlichen Instrumentarium durch ein bescheiden beschränktes Leben. Da weiß er wenigstens, was er hat. Zutiefst ist er davon überzeugt, dass man im Leben ja sowieso nichts bekommt, ohne darum zu kämpfen. Dass Kontrolle immer besser ist als Vertrauen und dass immer andere dafür verantwortlich sind, wenn es einem schlecht geht. Probleme und Katastrophen. Steht ihr vor einem Problem oder einer Forderung, dann dürft ihr sicher sein, dass hier auch die Lösung liegt, die Förderung. Sie erreicht euch aus den höheren Ebenen eures Bewusstseins und führt euch ungeahnten Lösungen entgegen, wenn ihr euch dem Problem stellt, es furchtlos anschaut und euch zu einer wahrhaftigen Lösung entschließt. Ihr erinnert euch, dass es die Wirkung einer Ursache ist, die ihr irgendwann einmal gelegt habt, und könnt daher auch angemessen mit ihr umgehen, sie lösen. Euer Ego-Geist weiß das nicht. Er sieht nur das Problem, die wiederholte Ungerechtigkeit und die bestätigte Aussichtslosigkeit, immer dasselbe. Er hat sich längst damit abgefunden, den Gürtel wieder mal enger zu schnallen, sich zu ducken, bis das Gewitter vorüber ist, oder mit gezücktem Schwert aufzuspringen und wieder einmal gegen das Unrecht dieser Welt in die Schlacht zu ziehen. Selbst wenn er wieder einmal den Kürzeren zieht, wie oft schon zuvor. Schließlich hat euer Ego in eurer Kindheit alle diese negativen Erfahrungen gemacht und nie Erlösung und Erfüllung erfahren. Nie bekam es das, was es wollte und brauchte. Immerzu wurde es abgewertet, korrigiert und verurteilt. Selten durfte es seinen Neigungen nachgehen. Oftmals ging es ihm schlecht, weil die Eltern lieblos waren, war allein und unverstanden, fand keine Bestätigung seiner gefühlten kleinen Königswürde. Natürlich hat der kleine Geist es schwer, den Weg in die Erwachsenenwelt zu finden. Inzwischen ist es 55 Jahre alt. Seine Eltern kritteln immer noch an ihm herum, bestärken ihn immer noch nicht in seinen Ansichten und behaupten immer noch, er mache alles falsch. Immer noch erhofft er sich von anderen Menschen, Institutionen und Behörden, das, was er braucht oder meint zu brauchen. Immer noch schaut er nach draußen, um sein inneres Leben zu verbessern. Und dabei steht er, naturgemäß, ständig vor ausweglosen Situationen, in Augenblicken, die ihm Schmerzen bereiten, vor Problemen, die er bekämpfen muss oder die ihn ratlos machen. Dann wird er hektisch und trifft unklare Entscheidungen, lehnt klugen Rat besserwisserisch ab und geht lieber Kompromisse ein und steht prompt vor neuen, düsteren Konsequenzen, die alles nur noch enger machen, die ihn noch mehr ängstigen und ihn flüchten lassen und die Schlinge um seinen Hals immer enger ziehen. Ständig findet er sich zur richtigen Zeit am falschen Ort. Immer wieder sitzt er fest, kommt nicht weiter und fühlt sich gedemütigt. Das Wasser steht ihm bis zum Hals. Aggression und Depression wechseln einander ab, ebenso wie Krankheiten und Symptome. Und zu allem Überfluss hat er im Management seines eigenen, wie er findet, verpfuschten Lebens die faszinierende Angewohnheit entwickelt, auf genau das zu starren, was er nicht will, wovor er Angst hat, was er befürchtet, was ihn bedrückt. Das zu beschimpfen, was er ablehnt, täglich über das zu jammern, was er nicht hat, aber die anderen. Und dann wiederum stürzt er sich voller spiritueller Leidenschaft, von philosophischem Gerechtigkeitsempfinden getrieben, in die Ursachenforschung seiner Dramen, in das Finden von Begründungen, warum es dafür keine Lösungen gibt. Und so verliert er sich, magnetisiert sich selbst und wird zu einem düsteren Magnet für andere kleine Geister. Und das nennt sich Spiritualität? Selbst im Zeitalter der aufsteigenden Sonne wird das Leben von Tag zu Tag aufwendiger, teurer und mühsamer. Gefühlsmäßig und finanziell ist es schon lange eine Katastrophe. Alle Welt wendet sich gegen den Ego-Geist, will ihn ausstoßen, fortjagen oder gar vernichten, weil er doch an allem schuld sei. Sie lassen ihm keine Ruhe, keinen Frieden, von Geborgenheit und Liebe ganz zu schweigen. Was, um alles in der Welt, soll er tun? Der einfachste Weg scheint nun der schwerste zu sein. Aufgeben. Annehmen. Loslassen. Der Tod des Egos ist sein Aufstieg. Der große Geist kommt in einem ungeschützten Augenblick. Wenn der gequälte kleine Geist keine Kraft mehr hat, die Tore verschlossen zu halten. Dann tritt er plötzlich in Erscheinung, als wäre er durch die geschlossenen Tore hereinspaziert. Und er neigt sich dem Ego zu und spricht: Gib auf, mein kleiner Geist, lass los. Merkst du denn nicht, dass du gegen dich selber kämpfst, dass du nur dir selber Leid zufügst? Gib die Führung an mich ab, überlasse sie mir im Herzen. Magst du hier und jetzt auch am Boden liegen, weil dein langer Weg dich erschöpft hat, so hat er dich auch stark gemacht und bereit zur Demut. Demut ist das Tor zur Macht. Demut bedeutet, mich nun in dein Leben hereinzulassen. Viele Dinge in unser beider Leben lagen außerhalb meiner Macht. Und du, mein geliebtes kleines Wesen, hast sie für mich erschaffen, getragen und vollendet. Dafür ehre ich dich zutiefst. Du hast deine Sache gut gemacht. Du warst vollkommen in jeder Stunde unseres gemeinsamen Lebens. Doch es gibt auch viele andere Dinge in unserem Leben, die außerhalb deiner Macht liegen, mein kleiner Geist. Du hast es oft erfahren. Diese Dinge lasse mich tun. Gib einfach auf und lasse los. Erlaube mir, dich eine Weile zu tragen. Erlaube dir, in mir zu wachsen und zu erwachen. Ich bin jetzt hier und ich kann dein Leben sehen, erfüllen und vollenden. Und dann gehen wir beide gemeinsam weiter. Nachwort. Beginnt ein tiefes und mitfühlendes Verständnis für euer Ego zu entwickeln. Beginnt zu begreifen, dass nicht er euch, sondern ihr ihn führen könnt und solltet. Nehmt euer Ego an die Hand und führt es in die erwachsenen Räume eures Lebens. Mögen die Forderungen, anstehenden Probleme euer Ego auch entmutigen oder gar demütigen, so liegen doch genau hier die Förderung und Erlösung. Versuche nicht, dein Ego beiseite zu drängen, es zu verlassen oder zu zerstören, wie dies in verschiedenen spirituellen Praktiken angestrebt wird. Dies ist seine größte Furcht, und nur deshalb lässt es dich nicht los. Du kannst dein Ego nicht ausgrenzen. Es wäre, als wolltest du Gott aus seiner Schöpfung verdrängen. Ehre und achte dein Ego, danke ihm für seine unerschütterliche Treue. Auf diese Weise kann es sich entspannen und wird bald wieder gesund. Und du mit ihm. So wird dein Leben in kraftvolle, freudige, aufwärtsgerichtete Bahnen fließen. Die Ordnung des Hohen Geistes ist eine weisere als die vom Ego aus kindlicher Not heraus geschaffene Ordnung. Das Ende der Ego-Herrschaft ist der Abschluss der kindlichen Ordnung und die Befreiung eures Geistes aus dem Gefängnis der verdunkelten Emotionen. Höre einfach auf, dich selbst zu beschuldigen, zu verurteilen und zu verdammen. Das tun nicht nur die anderen, in erster Linie tust du es selbst, oftmals unbewusst. Höre einfach auf damit. Es reicht, es ist genug. Nicht die äußere Welt, die Egos der anderen bremsen, bedrohen und binden dich. Es ist der eigene, kleine Geist im Inneren, der Angst vor seiner eigenen Größe hat, vor seinem eigenen Licht, vor seiner eigenen Liebeskraft. Erlaube dir einfach zu akzeptieren, dass eine lichtvolle Weisheit hinter allem Dunkel liegt, auch wenn du sie noch nicht sehen kannst. Einfach indem du dies akzeptierst, wird sie in dir aufsteigen und sich zeigen. Du bist Meister deiner Schöpfung. Du hast Räume, Kräfte und Dinge erschaffen wie kein anderer Mensch. Du bist Krieger des Lichts und Heilerin der Dunkelheit. Du hast Erfüllungs- und Wandlungskräfte in dir, die du jederzeit nutzen kannst. Du bist tapfer und unermüdlich gewesen auf deinem Weg. Zu Recht bist du auch müde und traurig und sollst weinen. Verabschiede dein altes Leben von Herzen und im Dank. Beschließe, zu dir selbst zurückzukehren und schlafe. Beschließe, dein unversehrtes Herz zu öffnen und schlafe. Lade den großen Geist in deinen Körper ein und schlafe. Denn während deines Schlafes entfesseln sich die nächsten Lebenstänze. Es geschieht von selbst, wenn du den Hebel deiner Entscheidung auf Ja zu dir selbst stellst. Wenn du dein Herz Willensfeuer entfachst. Dies wird die Tore der Festung, die dein Ego verschlossen hielt, sanft öffnen. Indem du es jeden Tag beschließt, geschieht es. Jeden Tag ein Stück. Und dann werden die grauen Welten in dir und um dich herum verblassen, und dein Licht wird leuchten und strahlen. Respektiere dich selbst, vertraue dir. Niemals würden wir dir diese Geschichte erzählen, wenn es kein offenes Tor, keinen Ausweg gäbe. Und während du sie gehört oder gelesen hast, haben sich bereits die inneren Tore für deinen großen Geist geöffnet. Du musst einfach nur hindurchgehen. Und wenn du hindurchgehst, dann wundere dich nicht, wenn du Gott triffst.